christliche Kulturkritiker, den ich kenne, und zwar der Gegenwart des 21. Jahrhunderts. David F. Wells ist als weißer English Gentleman im Busch aufgewachsen in Afrika. Er sagt immer, weiße Hautfarbe und das Denken und Herz eines Afrikaners, und hat lebenlang in den USA gelehrt und ist wirklich einfach hat in Europa studiert, in Afrika aufgewachsen, in den USA gelehrt, hat eine ganz geniale Perspektive. Und wem sei es gedankt, Gott sei es gedankt, dass er uns einen solchen Mann gegeben hat, und er war bei Francis Schaeffer in den 60er Jahren, wie viele andere auch. David F. Wells kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Ich finde seine Kulturkritik sehr zutreffend, was er macht. Er sagt, er geht volles Risiko, weil er macht nicht nur eine Außensicht, sondern er wendet das Ganze auf uns Christen an. Und das macht ihn natürlich dann auch zu einem sehr einsamen Rufer. In Christianity Today gibt es einen Artikel, wo es heißt, er ist der einsame Rufer in der Wüste, niemand hört ihn. Er ist von allen gemieden, weil er so pointiert auch eine Selbstkritik vornimmt in diesen 6 Bänden. Ich bin absolut begeistert davon. Wir gehen weiter im Buch Hiob. Und zwar gehen wir jetzt etwas näher, wir jetzt zoomen etwas näher hin. Und ich möchte gerne über Hiob und über seine Freunde nun etwas näher hingehen und mal schauen, wie sich denn dieser Dialog entfaltet. Ich habe das hier etwas aufgeteilt und werde Sie daran teilnehmen lassen. Am Anfang des Buches Hiob wird betont sein Charakter. Und wie wird der Charakter von Hiob beschrieben? Wird er beschrieben am Anfang des Buches? Genau. 3 Adjektive werden genannt. Genau. Rechtfertig, gottesfürchtig, rechtschaffen und das Böse meidend. Es wird vom Erzähler sofort betont, dass es sich hier um eine integre, um eine gottesfürchtige Persönlichkeit handelt. Und nun ist es sehr interessant zu beobachten, wie durch den Dialog nachher, wie Hiob reagiert. Als diese Hiobs-Botschaften eingetroffen sind, wie hat Hiob zuerst reagiert? Erste Reaktion, was war's? Ich würde es nennen ein demütiges Anerkennen. Ein demütiges Anerkennen. 1 Vers 21 und 2 Vers 10. Gott wiederholt, dass sogar noch die charakterliche Integrität Hiobs, wenn er mit Satan spricht. Zunächst also dieses demütige Anerkennen. Unglaublich. Das haut mich immer wieder hin, wenn ich den Anfang lese und die Reaktion Hiobs. Und dann sehen wir, wie er erkrankt und diese Beulen oder Blattern hat, diese ganz schmerzhafte, aber auch, auf Schweizerdeutsch sagen wir, es hat Bisse. Es hat wirklich so, es muss fast nicht zum Aushalten sein, dermatologischer Wahnsinn, das Kratzen in den Wunden und der Stachel der Frau. Phase 2 wird so ganz kurz erzählt. Also es beginnt an Intensität zuzunehmen. Die hebräische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, die griechische des Alten Testaments, hat übrigens schon den Dialog der Frau verlängert. Die Leute konnten es nicht erwarten, den Hiob so zurechtzuzimmern, dass es eben die Fragen, die drängenden Fragen zu beantworten begann, die wir denken, wir müssen bezogen auf das Leid geklärt haben. Aber genau darin besteht ja die Lektion des Buches Hiobs. Die Frau spricht nur einen Satz. Sag dich doch von Gott los und stirb. Das ist der einzige Satz. Dann das nächste, das Verfluchen des Tages in Kapitel 3. Hiob verfluchte seinen Tag. Sie merken, was in diesen 7 Tagen gegangen ist. Da gibt es irgendeine emotionale Steigerung drin. Er verflucht seinen Tag. Ich weiß nicht, ob man davon sprechen kann, dass sich das Segel gewendet hat. Wie auch immer, es gibt eine Steigerung, ein Verfluchen des Tages und dann das Fragen Hiobs. Achten Sie sich beim Lesen einmal ganz gezielt auf alle Fragezeichen. Das ist sehr interessant. Ich lese Ihnen einige Fragen vor. Kapitel 6, Vers 12 und 13. Ist mir denn die Kraft der Steine gegeben? Ist mein Fleisch aus Erz? Bin ich denn nicht hilflos und jeder Stütze behaupt? Sind das wohl Fragen, die einem Leidenden nahe sind? Ich würde sagen, besser kann man es nicht ausdrücken. Kapitel 7, Vers 1. Hat der Mensch nicht einen harten Frondienst auf Erden? Sind seine Tage nicht wie die eines Tagelöhners, der Tag hart arbeiten musste und dann von Tag zu Tag seinen Lohn bekommt? Was für ein treffender Vergleich eines Leidenden. Die zentrale Frage wird in Kapitel 9, Vers 1 gestellt. In Kapitel 9, Vers 1 fragt Hiob, oder Vers 2, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Kapitel 9, Vers 1, eine zentrale Frage dieses Buches auch. Spannend ist, um das noch mit Klammer zu bemerken, dass Gott Hiob sowohl zu nahe als auch zu ferne erscheint. Gleichzeitig beides. Kapitel 7, Vers 19, dieses Gefühl, zu nahe zu sein. Warum schaust du immer noch nicht von mir weg und lässt mir nicht einmal so viel Ruhe, dass ich meinen Speichel herunterschlucken kann? Merken Sie dieses? Das ist die Intensität. Lesen Sie diesen Text vielleicht laut. Fräsen Sie nicht über diese Verse weg. Das ist der Schrecken des Leidenden. Gott ist mir zu nahe. Und dann Kapitel 9, Vers 11, die Distanz. Siehe, er geht an mir, was heißt es, vorüber. Und ich sehe ihn nicht. Er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Ich merke es schon fast körperlich, wenn ich das ausspreche, was da für ein Schmerz und für ein Ringen drin ist. Das ist ja enorm. Diese Schmerzen und dieses ringende Fragen, das interpretieren ja die Freunde Hiobs als Überheblichkeit. Ich denke jedoch, dass uns gerade dieser Text gegeben ist als Trost. Wir dürfen mit Hiob im Schmerz ringend fragen. Und es gibt ein gleichzeitig von einem zu nahe, sehr oft kommen diese Stellen vor, und einem zu ferne zugleich. Sehr eindrücklich. Oder auch Kapitel 14, Vers 4, Hiob 14, Vers 4, auch eine sehr wichtige Stelle im Buch Hiob. Das ist auch Hiob, der spricht, wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Er beantwortet die Frage selbst, nicht ein einziger. Ist eine wichtige Belegstelle für das Thema der sogenannten Erb- oder Ursprungssünde. Das nur so nebenbei gemerkt. Wir haben in allen poetischen Büchern auch wichtige Hinweise, zum Beispiel auf Prediger 7, Vers 20. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der nur Gutes täte und nicht sündigte. Wir haben auch in diesen einzelnen Büchern Perlen über Gott. Ich habe gestern die vier großen Fragen genannt. Die Frage nach dem Sein und nach Gott, wie er ist und wie er handelt. Wir haben die Frage nach dem Menschen und seiner Beschaffenheit. Es gibt keinen Reiner, der von einem Unreinen stammt. Die Theologen haben vor über 200 Jahren die Erbsünde verbannt. Das war ein brutaler Fehler. Und heute haben wir es in allen theologischen Konzepten und Büchern drin. Das müssen wir dringend wieder hervorrufen. Hiob hilft uns dabei. Es gibt keinen Reinen, der nicht von einem Unreinen kommt. Nicht ein einziger. Vers 10. Der Mann aber stirbt und ist dahin. Und dann die große Frage. Der Mensch vergeht und wo ist er? Vers 14. Wird denn der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? Liebe Bibelkursteilnehmer, sind das Fragen, die an die Existenz gehen? Es sind die großen. Es sind die wichtigen Fragen, die in diesem Buch Hiob gestellt werden, und das in einem Dialog, der sehr schnell überlesen wird. Überlebt, ja, das auch, aber überlesen. Hiob stellt Fragen. Es ist ein ringendes Fragen, das falsch interpretiert wird von der anderen Seite. Und wir sind dann eine weitere Steigerungsstufe, tatsächlich, so scheint es mir, in Richtung, ich schreibe das vorsichtig, ne? Es gibt einige Ausleger, die ich finde, sie haben das einen Tick zu stark betont. Ich möchte es sehr vorsichtig sagen. Es geht um die Frage der Gerechtigkeit und des Rechts und der Rechtfertigung, und es geht eigentlich in Richtung Selbstrechtfertigung. Und wenn wir nachher sehen, wie der Hiob selbst in Kapitel 40 und 42 ein Bekenntnis ablegt, ist es genau dieser Aspekt, den er bekennt. Und merken Sie, am Schluss kritisiert ihn Gott mit keinem Wort. Er sagt gar nichts mehr, weil Hiob hat es schon selber erkannt. Das Ziel Gottes, uns zu erziehen, ist nie die Erziehung in sich, sondern immer mit dem Ziel, dass wir eben das erkennen, was wesentlich ist. Das, wir haben Gott, die Strafe ist nicht Strafe in sich selbst oder Züchtigung oder Erziehung, und darum geht es ja, sondern es ist immer zielgerichtet. Und Hiob kommt in diesem fragenden Ringen immer mehr auch in eine Steigerung hinein. Ich kann es auch so gut verstehen. Kapitel 10, Vers 1 steht: Ich will mich meiner Klage überlassen. Da sehen Sie so ein. Am Anfang scheint es sehr kontrolliert, sehr demütig. Und dann kommen die bohrenden Fragen. Ja, genau, so ist es auch oft mit Trauernden. Wir denken am Anfang, oh, diese Person ist so gefasst und so klar. Und dann vergisst man die Trauernden, weil der wirkliche Trauerprozess, das ist auch nachgewiesen in den Studien, der beginnt erst später. Die bohrenden Fragen, die kommen erst später. Und die beginnen immer mehr zu pulsieren. Man spürt fast das Pulsieren in diesem Buch. Ich will mich meiner Klage überlassen. Die Freunde, er reagiert zunehmend allergisch auf diese Freunde. Lest mal alle diese, streicht euch mal alle Stellen an, wo er allergisch auf seine Freunde reagiert. Ich lese euch ein paar Stellen vor. 12, Vers 2. Mit euch, meine Freunde, wird die Weisheit aussterben. Ich habe auch Verstand wie ihr und stehe nicht hinter euch zurück. Och, genau das ist es ja. Was habe ich, kleiner Einblick in das persönliche Leben, nach meiner schweren Herzoperation alles für Tipps bekommen? Das glauben Sie gar nicht. Was alle wussten, woran es liegt. Und was alle wussten, wie sich meine Familie und ich jetzt verhalten sollte. Das glauben Sie erst, wenn Sie es erlebt haben. Und genau das ist es ja. Das ist ja genau die besten Absichten, das frömmste Anliegen. So fromm habe ich es noch nie erlebt, wie dort. Und es war einfach im Falle Hiobs voll daneben. Ich habe übrigens dann die einzelnen Ratschläge auf einer Krankentabelle mitnotiert. Schon auf dem Krankenhausbett. Weil ich sage, solche Hinweise sind trotzdem noch wichtig, ne? Aber wenn es mich auch manchmal gedacht habe, ist, ja, okay. Also ich kann sehr gut mit Hiob mitfühlen. Ich habe Verstand wie ihr und stehe nicht hinter euch zurück. Das geht nicht darum, dass ich im Verstand nicht die logischen Argumente nachvollziehen könnte. Überhaupt nicht, sagt Hiob. Aber bitte, sagt in Vers 6, 13, Vers 6, so hört doch bitte meine Rechtfertigung. Ja, aber Hiob, darfst du denn dich rechtfertigen? Das ist doch eben, nein, hört mir doch einfach mal zu, was ihr sagt. Das weiß ich doch alles und es war doch ganz anders. Vers 16, Vers 2. Ihr seid allesamt, was seid ihr? Was sagt er? Leidige Tröster. Och, was für ein Kompliment für Leute, die anreisen und dem Hiob Trost zusprechen möchten. Sie sind leidige Tröster. Gehen wir nicht so hart mit ihnen ins Gericht, möchte ich noch sagen, ne? Sind einfach, das ist ja sehr nachempfunden. Und Hiob sagt, das ist ja eigentlich ganz verrückt, jetzt hat mich dieses Unglück betroffen und was macht man damit? 17, Vers 6, man stellt mich den Leuten zum Sprichwort hin. Das heißt, im Dorfgasthof sitzt man in der Runde und sagt ganz genau, siehst du jetzt, dem ging es einfach, ich sage jetzt das Wort mal, es ist ein wüstes Wort, verdammt gut. Und jetzt hat er es gekriegt. Das sagten sie im Dorfgasthaus über Hiob und das tat so richtig weh. Kapitel 21, Vers 34, das soll der Trost sein, den ihr mir gewährt. Hiob wird zunehmend auch ironisch, immer ironischer, und er sagt dann in Kapitel 21, Vers 34, was tröstet ihr mich damit, was? Nichtigkeiten. Eure Antworten sind nichts als Trug. Ja, Wahnsinn, ne? Das ist so die nächste Phase, oder Phase, es überschneidet sich ja auch, wird sehr sorgfältig herausgearbeitet in diesen Dialogen. Man merkt auch, es ist eine Steigerung drin. Und die absolute Steigerung ist dann dieser Selbstrechtfertigungsrunde, vor allem 26 bis 31. Ich habe euch den 31 Vers 1 vorgelesen. Im Zeitalter der Pornografie, ein wichtiger Vers, darum habe ich es unter den 10 Schlüsselstellen genommen. Ich habe mit meinen Augen einen Vertrag abgeschlossen, keine Jungfrau lüstern anzusehen. 31, 1, ganz eine wichtige ethische Einsicht. Und es war wirklich so bei Hiob. Hiob sagt im Kapitel 31, es sind viele Leute zu mir gekommen und keiner musste draußen übernachten. Er war ja gerade der Inbegriff eines gastfreundlichen Orientalen damals. Und das war eine grobe Beleidigung, was die Freunde zunehmend taten. Wir kommen gleich noch auf die Freunde. Ich möchte einfach mal so die Entwicklung des Hiobs beschreiben. Er beginnt dann wirklich nochmals in einem herzzerreißenden Dialog sich zu rechtfertigen. Er blickt dann im Kapitel 29 auf sein einstiges Glück zurück und sagt, schau mal, so war es früher. Wenn ich im Tor der Stadt, in der Stadtregierung durchgelaufen bin, dann sind alle, haben sich verneigt vor mir. Und jetzt bellen mir die Hunde nach. Kapitel 30, das Elend und die Demütigung. Und dann Kapitel 31, dass er sagt, auch innerlich und auch aus allem ethischen Ermessen, ich habe das gegeben, was ich konnte, sagt er. Und Gott bestätigt es am Anfang des Buches. Genau so ist es. Er ist rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meiden. Und hat sogar präventiv Opfer gebracht, weil er wusste, wenn seine Kinder ein Fest hatten, könnten sie sündigen. Genau, das war das. Und diese Verzweiflung, auch die in einer Rechtfertigung endeten, ich möchte hier mir nicht dran nehmen. Ich möchte einfach zeigen, es ist ein zutiefst eines gläubigen, aber trotzdem gefallenen, sündigen Menschen so nahe in diesem Leid. Und wir sehen, dass Gott das richtig zum Steigern gebracht hat. Also es ist eine unglaubliche Intensitätssteigerung während diesen Dialogen zu erkennen auf der Seite Hiobs. Und dann ist es zu Ende. Und dann lesen wir noch diesen nochmals, das sind so eindrücklich, diese beiden Bekenntnisse Hiobs, nachdem Gott geredet hat. Er sagt in Kapitel 40, Vers 4, nach dem ersten Teil der Rede aus diesem Gewittersturm, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten. Und noch ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Das Interessante ist, dass er oftmals Gott aufgefordert hat, so erscheine doch nun und zeig mir und sag mir bitte, was los ist. So könnte man es fast übersetzen. Und jetzt kommt er und hört was ganz anderes, wird von der Größe Gottes hineingenommen in diese Herrlichkeit und sagt, ich frage nicht nochmals. Es kommt, es ist okay, sprich nur weiter. Und er spricht dann nochmals weiter und in Kapitel 42 sagt er dann diese berühmten Worte, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Die Antwort auf das Leid für Hiob war die Allmacht Gottes. Das ist ja paradox, aber es ist genau das, was unserer Zeit so fehlt. Die größte philosophische Debatte der letzten Jahrzehnte, auch im Zusammenhang mit der Religionsphilosophie, betrifft die Frage des Leids. Und ich glaube, es ist aktueller denn je. Und interessant ist durch die Kirchengeschichte, dass dieses Buch ganz unterschiedlich gelesen und auch interpretiert wurde. Es gibt zum Beispiel den Kommentar von Thomas von Aquin, der den philosophischen Debatten, die wir Ende des 20. Jahrhunderts führten, sehr ähnlich, sehr nahe kommt. das wurde da damals auch sehr diskursiv mit Argumenten und Gegenargumenten gelesen. Es gab aber auch Zeiten, wo es sehr nahe, seelsorglich nahe gelesen wurde. Und ich glaube, man kann auf beide Arten und Weisen dieses Buch lesen. Es ist sehr erschütternd und ergreifend, das mitzuerleben und dann auch wieder diesen Ausklang, diese überraschende Wende. Eigentlich ist es eine Wende, am Schluss ist es eine Wende, dass Gott eine neue oder eine erneuerte Perspektive schenkt. Das ist dann die Wende, die am Schluss kommt. Wie ging es denn den Freunden? Da gibt es auch so einen gewissen Ablauf. Wollen wir uns mal noch den Freunden zuwenden, die Perspektiven einnehmen. Das empfehle ich auch, die Perspektiven hier zu nehmen. Das ist ja sehr spannend in diesem Buch, Perspektive der Freunde. Wie beginnt es denn da? Also, am Anfang beginnt es doch auch sehr toll, nicht? Was haben sie zuerst gemacht? Geschwiegen. Eigentlich, wie Hiob, demütig anerkannt. Die haben einfach mal 7 Tage geschwiegen. Genau. Und dann hat Hiob seinen, irgendwie ist eine, fast eine knisternde Spannung spürbar. Dann zerreißt er diese Stille und dann kommt dieses Verfluchen seines Tages, Kapitel 3. Und dann kommt Kapitel 4, Vers 2. Was sagt dort der Älteste, der zuerst spricht? Wenn man ein Wort an dich richtet, wird es dich verärgern. Also es ist ja Poesie hier, ich sage dann mal schon noch was zur hebräischen Poesie, aber jetzt geht es mir vor allem mal um Inhaltliches. Wenn man ein Wort an dich richtet, wird es dich verärgern. Hat es Hiob verärgert, als sie dieses Wort an sie richteten? Hat es Hiob geärgert, hat es ihn gestachelt? Ich glaube schon, das hat ihn echt geärgert. Haben wir ja vorher gelesen, was er über die Freunde sagt, das ist ja Blödsinn, was er alles sagte. Ja, es hat tatsächlich verärgert, aber Worte zurückhalten, wer könnte das? Ich platze schier. Ich muss mich jetzt einfach äußern und die Zurückhaltung ist vorbei. So beginnt es in Kapitel 4. Und dann bekommen einige Meisterargumente, sage ich dem. Die Meisterargumente sind eigentlich gar nicht so viele. Eigentlich ist es nur eines oder eine positive und eine negative Ausprägung. Die eine haben wir in 5, Vers 8, Hiob. Ich würde Gott suchen und Gott meine Sache darlegen. Hiob, klare Sache, betritt den Thronsaal Gottes und leg ihm doch mal seine Rechtssache hin. Das war so ein Argument. 5 Vers 8. Ich kann nicht alle jetzt in allen Nuancen zeigen. Wenn Sie das Buch Hiob lesen, achten Sie sich mal, ich habe für mich immer 2 Bemerkungen gemacht. Immer ein Argument der Freunde, AF, hingeschrieben und ein Einwand Hiobs, EH. Und mal alles so gekennzeichnet mit Argument und Einwand. Argument, Einwand, Argument, Einwand. Und das ist eine Variation dann, eine feine Variation dieser Argumenten, dieser Einwände. Kapitel 8, Vers 5 und 6 sehen wir den Bildad, der das Argument aufgreift und sagt, bist du es aber, so suche Gott ernstlich und flehe um Gnade zu dem Allmächtigen. Wenn du lauter und aufrichtig bist, so wird er dich. Und jetzt kommt das Wenn dann. Das ist ein typisches Wenn-Dann-Argument. If, then, wenn dann. Wenn du aufrichtig bist, war ja sein Argument, dann wird er sich ganz bestimmt aufmachen und dein gerechtes Heim wiederherstellen. Er sagt, wenn du unschuldig bist, dann wird das ganz bestimmt so wie auch offenbar werden und alles gelöst sein. Und es war gerade eben dieses Wenn dann, das gar nicht passt, wir wissen es. Der Leser weiß es von Anfang an, es stimmt gar nicht. Er war gerecht und gottesfürchtig und das Böse meint, das wird betont. Und gerade in diesem Prozess nahm er ihn und läuterte ihn. Wir kommen nachher noch auf die Zuspitzung dieses Leids. 8, Vers 5 und 6 und dann zum Beispiel 8, Vers 8 auch noch, das kommt auch sehr oft. Weißt du was, Hiob, löse dich aus dem Moment und konsultiere die Weisheit der Väter. Frage doch das frühere Geschlecht und beherzige das, was ihre Väter erforscht haben, denn von gestern sind wir und wissen nichts. Ein Schatten nur sind unsere Tage auf Erden. Es scheint so, wie er sagt, Hiob, schau mal, greif mal in deine Bibliothek und hol mal all die gescheiten Werke hervor. Da ist ja schon viel geschrieben worden und tatsächlich kann das helfen, aber in dem Moment war es eher eine Nichthilfe. Und so sagen sie ihm dann schon in Kapitel 11, Vers 13, wenn du nun dein Herz fest ausrichtest und zu ihm deine Hände ausstreckst, wenn Unrecht an deinen Händen ist, so entferne es und lass in deinen Zelten nichts Böses wohnen. Das heißt, sie beginnen sich, was beginnen sie? Sich zu wiederholen. Das ist sehr, sehr Wiederholung. Das Argument wird ständig aus neuen Perspektiven wiederholt und auch nachher zunehmend aggressiv gesteigert. So scheint es mir jetzt, also aggressiv ist vielleicht das falsche Wort, aber immer intensiver wird es wiederholt, es wird ständig wiederholt. Zum Beispiel dann in Kapitel 15 müssen wir mal ganz fein auf die Formulierungen achten. Kapitel 15, Vers 4 sagen sie, jetzt kommt es schon ein wenig dicker, merkt ihr dann die Steigerung, ja, du machst die Gottesfurcht zunichte und schwächst die Andacht vor Gott. Oho, oh, 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 vorher leist. Falls du ungerecht sein solltest, geh zu Gott. Jetzt kommt schon eine Stufe stärker. Ja, du machst die Gottesfurcht zunichte und schwächst die Andacht vor Gott. Es nimmt langsam Steigerungsstufen zu. Der will es immer noch nicht einsehen. So, jetzt fahren wir mit härterem Geschütz auf. Kapitel 18, Vers 4. Du, der sich selbst zerfleischt in seinem Zorn. Also du, der du dich selbst zerfleischt und fertig machst. Oder Kapitel 20, dann Vers 4 und 5. Hast du dies nicht von alter Zeit her erkannt? Seitdem der Mensch auf die Erde gesetzt wurde, ist das Frohlocken der Gottlosen kurz. Ja, das klingt schon ganz anders, das Frohlocken der Gottlosen. Da ist er schon in der Ecke der Gottlosen. Da war schon klar, das Urteil war gesprochen. Doch, doch, Hiob, du bist schuldig. Das kann gar nicht mehr anders sein. Jetzt merkst doch endlich. Kapitel 20, Vers 4 bis 5 war das. Und dann Kapitel 22, Vers 23. Wieder das Flehen der Freunde, versöhne dich doch mit Gott und mache Frieden, dadurch wird Gutes über dich kommen, nimm doch Belehrung an aus seinem Mund und lege seine Worte in dein Herz. Ich habe es gesagt, die Argumentation ist eigentlich sehr repetitiv, sehr schmal und doch sehr vielfältig. Wenn wir zum Beispiel bedenken, dass aus dem fünften Kapitel der ersten Rede des Elihu, ich glaube fünften Kapitel, ist es ein Zitat verwendet wird in 1. Korintherbrief, sehen wir ganz klar, in sich mögen viele Aussagen der Freunde gut und richtig und edel und wertvoll sein, aber was war das Problem? Es war nicht weise, weise heißt, es war in nicht der Situation entsprechend. Das ist eben ein Unterschied und das zeigen auch die Freunde, das Verhalten der Freunde, das wird richtig vorgeführt und nachher sehen wir eigentlich, dass sie dann irgendwann abbrechen, sie geben auf, deutlich spürbar im 25. Kapitel, die letzte Rede des Freundes ist noch genauso zwei, drei Verse und dann ist eigentlich abgerissen, nichts mehr Neues. Und dann die Beurteilung Gottes, die lesen wir uns noch in Kapitel 42. Ganz am Schluss kommt die Beurteilung Gottes, das im Vers 7, mein Zorn ist entbrannt über dich, Eliphas, der Älteste, und über deine beiden Freunde, denn jetzt kommt das Wort nochmals, denn ihr habt nicht recht geredet. Die Frage der Gerechtigkeit in diesem Dialog klärt sich schon noch. Gott sagt das ganz klar, er gibt eine Beurteilung ab, ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Und offenbar hat Knecht Hiob recht geredet von ihm. Auch, ich denke, in seinem Bekenntnis, das er vorher gesprochen hat, und wie ging es dann, so ein schönes Ende, na auch, wie ging es dann weiter, was machte Gott? Das ist ja spannend. Was musste Hiob tun? Ja, er musste Fürbitte tun für seine Freunde oder durfte Fürbitte tun. Das ist so etwas Schönes, wird oft übersehen, aber eigentlich literarisch herrlich, also dass dann Gott sagt, Hiob, der geläuterte Hiob, der wieder dessen Bild zurechtgerückt, erweitert, existenziell erneuert wurde, der durfte am Schluss Fürbitte tun für seine Freunde, die ihn das Leben nicht wirklich einfach gemacht haben in den letzten Wochen. Und das wunderschönes Beispiel auch für eine Versöhnung. Ich hoffe, ich konnte euch etwas mitnehmen durch diese Dialoge aus verschiedenen Perspektiven. Das ist das Anliegen. Jemand hat gesagt, was du machst in 2 Stunden das Buch Hiob, bist du wahnsinnig? Sag ich, nee, ich freue mich drauf, einfach mal Beispiele häufig auf mitzunehmen und in Text zu leben beginnen. Und beginnt dies, ich hoffe, dass euch diese Perspektiven und Hintergrundinformationen helfen, um selber in diesen Text hineinzukommen. Das ist unglaublich tröstlich, hilfreich, aber auch spannungsgeladen. Und so möchte ich gerne, ich muss mal kurz schauen, wie viel Zeit es ist, möchte ich gerne noch kurz etwas sagen zum Leiden Hiobs und zum Leiden von Christus. Hier erfährt, glaube ich, das Buch Hiob eine gesamtheitlich, eine biblisch-theologische Auflösung. Es gibt einen Vers im Jakobusbrief, Kapitel 5, ich lese ihn euch vor, da wird ja Hiob zitiert, eben als Mensch, also wir haben keinen Hinweis darauf, dass es irgendwie nicht geschehen sein sollte. Kapitel 5, Vers 11 im Jakobusbrief steht: Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Der Vers ist im Griechischen schwierig zu übersetzen. Man könnte ebenso gut lesen hier im Kapitel 5, Vers 11: Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Und ich glaube, das hat etwas. Wenn uns am Schluss des Buches, wenn Jesus sagt in Johannes 5, die Schrift ist es, die von mir zeugt, dann glaube ich, dass auch das Buch Hiob uns in wunderbarer Weise auf das Leiden von Christus hinweist. Ich habe eben auf meinem Blog eine wunderbare Predigt zusammengefasst über das Leiden Christi und die Realität des Leids. Kann man auch auf meinem Blog abrufen. Ich möchte gerne einige Lektionen ableiten. Wenn wir sehen, dass der Gott Mensch wurde und Gott wurde Mensch, und was machte er, sagt Petrus, haben wir gestern gehört, er litt. Er litt. Und wir haben dieses Leiden ausführlich beschrieben in den Evangelien. Ein großer Teil der Evangelien ist die Passions-, die Leidensgeschichte. Und wenn wir mal einige Beobachtungen aufstellen zu diesem Leiden Christi, dann können wir sagen, Jesus litt als Mensch. Manche haben in der Kirchengeschichte versucht, ihm einen Scheinleib anzudichten und zu sagen, er war nur Gott und in einem Scheinleib. Und das war eben die ganze, das, sie versuchen das auch wieder auszudividieren, wie wir das oft so klug, clevererweise meinen. Aber er war wirklich Mensch und er litt als Mensch. Und die griechischen Verben in diesem, zum Beispiel in Matthäus 26, Vers 36 bis 43, die zeigen eine ganz starke Form des Leidens. Eine ganz starke Form des Leidens, wenn wir denken, der Schweiß, der zu Blutstropfen wurde und so, also intensiver kann man es nicht mehr beschreiben. Ganz starke Form vom Leid. Und wenn wir diesen, also unglaublich, da gibt es Bücher drüber und Bücher, die das falsch auflösen, aber es steht dort, wisst ihr, was Jesus gebetet hat in diesem Garten Gethsemane, bevor er angesichts des Leids, was hat er gesagt? Ja, und was sagt er vorher? Aha, wenn es möglich wäre, was? Was wäre, wenn es möglich wäre? Lass den Kelch an mir vorüberziehen. Also, er stand selbst, und hier glaube ich nicht, dass ich über den Text hinausgehe, unter der Spannung des Warum. Das hat der Theologe gut herausgearbeitet in jener Predigt. Das ist eine Spannung des Warum. Auch in seiner Sündlosigkeit. Bedenken wir das. Er war sündlos, absolut sündlos. Zudem sagt der Kirchenvater, Hieronymus über diesen Abschnitt, er sagt, Jesus war nicht nur geplagt von diesem Schicksal, aber auch geplagt vom Schicksal seiner Freunde, vom Schicksal seiner Jünger und vom Schicksal von Judas, der in die Nacht hinausgegangen war. Auch das kam zu seinem Leiden noch hinzu. Wenn ihr denkt an die Passionsgeschichte, dann sehen wir doch, dass Christus stark oder schwach war. Wie wird er uns präsentiert? Schwach. Aber im Johannesevangelium steht ja, als er gekommen ist, sind alle zuerst mal auf die Erde gesessen, wurde kurz mal geschüttelt und dann war die Ordnung eigentlich klar. Und er sagte auch, ich könnte Engelheere kommen lassen, aber es ist jetzt nicht die Stunde, sondern es ist eine andere Stunde, die des bittersten Leiden. Das war in der er hat in der Schwäche gelitten. Und übrigens haben Sie mal Hebräer 5, Vers 7 gelesen, dass er durch das, was er litt, Gehorsam lernte. Durch das, was Christus litt, hat er Gehorsam gelernt. Also wenn ich hätte die Bibel nicht so geschrieben, aber es steht dort so, das korrigiert meine Denkweise, er hat Gehorsam gelernt, Hebräer 5, Vers 7. Und, ganz wichtig, er hat das Leiden überwunden, wie Hiob auch. Aber Christus hat es grundsätzlich überwunden. Das ist der Wendepunkt. Und das ist auch der Wendepunkt des Hiob. Jesus hat das Leid überwunden und er hat es zu einem bestimmten Zweck getan. Zur Ehre seines Vaters, wie wir im Neuen Testament lesen, und zur Rettung, Hebräer 2, eines Eigentumsvolkes. Die Zuspitzung, die theologische Auflösung sind das Leiden Christi. Er litt als Mensch, er litt ganz stark, er stand als sündloser Mensch in der Spannung des Warum, er war geplagt vom Schicksal seiner Freunde, er wurde schwach und arm, wie es steht in 2. Korinther 8, er lernte den Gehorsam an dem, was er litt, er hat das Leid überwunden, um zur Ehre seines Vaters, wie es oft im Johannes-Evangelium steht, um sich ein Eigentumsvolk zu erwerben, um diesen Plan, diesen ewigen göttlichen Plan auszuführen. Und daraus, Hiob, Christus, können wir jetzt zum Schluss die Anwendungen des Buches formulieren. Sehr oft machen wir den großen Fehler, dass wir das Buch lesen, und das ist genereller, dass wir in diesem Instant-App-Style die Bibel lesen und sagen, so, komm, schnell ein paar Verse und jetzt sag mir, was ich tun soll. Schnell, 1, 2, 3, Haupttuch, mach schneller, Bibel zu. Heute ist nichts gewesen, ha, ist wieder so langweilig. Nee. Jetzt müssen wir sorgfältig uns den Text nähern, in diesen Text eintauchen, ihn bitten, dass er uns diesen Text ausschließt. Wenn wir den Text sorgfältig gelesen haben und immer wieder gelesen haben, langsam, können wir das in der Gesamtperspektive auf Christus hin sehen und jetzt die Anwendungen ableiten. Erstens, Schmerz und Leid hat einen Platz in unserem Leben. Das sage ich so schnell, aber das ist ganz wichtig, weil bei vielen hat Schmerz keinen Platz. Da haben nur Schmerzmedikamente einen Platz. Ich sage nichts gegen Schmerzmedikamente, aber sofort, wenn ein Schmerz antritt, muss man sagen, weg mit dem, ich will das nicht sehen. Das stört mich, habe ich gestern gesagt. Das ist die säkulare Interpretation des Schmerzes. Die biblische Interpretation ist die ganz klare Aussage, Schmerz hat einen Platz in unserem Leben. Zweitens, wir leiden mit anderen mit und ich mache noch eine Klammer und sündigen dabei. Das ist mal so einfach so Platz gesagt. Wir Menschen haben diese Fähigkeit des Mitleidens. Aber leider wird oft auf den Mitstrich Leiden ein falsches Mitleid. Ein Mitleid, das sich über den anderen stellt. Genau diese Gefahr sehen wir auch in Hiob, dass es nicht mehr symmetrisch war, sondern dass sie sich über ihn stellten. Leider sündigen wir dabei. Wir leiden mit anderen mit und sündigen dabei. Leider oft. Drittens, wir wollen Dinge, die Gott anders will. Wir wollen Dinge, die Gott anders will, sagen wir oft. Aber warum denn? Ja, das ist so. Wir wollen Dinge, die Gott anders will. Selbst Jesus hat gesagt, wenn es möglich wäre, ziehe dieser Kelch an mir vorüber. Ganz genau so ist es. Und da kommt ja bei uns als sündige Menschen oft der Eigenwille dazu, dass wir sagen, so und jetzt erst recht, jetzt zeige ich es dir mal Gott. Ne? Hab schon oft gehört. So und jetzt habe ich genug gelitten, jetzt zeige ich es mal, jetzt gehe ich richtig in die Vollen. Das ist aber was anderes, was uns Hiob zeigt. Und ich glaube, das ist das, was Jakobus auch sagt. Ihr habt vom Ausharren, vom standhaften Ausharren Hiobs gehört. Jakobus 5, Vers 11. Das, was Gott in uns hervorbringen möchte als Frucht, ist wahre Demut, weil es ihn ehrt. Hiob hat am Schluss Gott den Platz gegeben, der ihm gebührt. Das ist die Quintessenz des Buches Hiobs. Erwarten Sie keine detaillierten Begründungen für Ihre Situation, sondern hoffen Sie auf das gnädige Eingreifen und auf die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Das ist am Schluss das Ziel unseres Lebens und nicht unser Spaß für den nächsten Moment. Ehrlich, nicht, ganz und gar nicht. Das lehrt uns das Buch Hiob. Es ist wahre Demut und diese wahre Demut ist keine Scheindemut. Es gibt viele Formen der christlichen Scheindemut, die überhaupt keine Demut ist, das wäre ein Thema in sich. Aber es geht um eine gottgewirkte Frucht der wahren Demut. Der Hiob, der wirklich ganz ehrlich sagte, na so, so habe ich es noch nie gesehen. Danke vielmals, das genügt. Du vermagst alles. Halleluja. Was für eine gottgewirkte Frucht. Und fünfte Lektion, ohne Kampf keine Überwindung. Aber war das nicht etwas brutal von Gott, dass er Hiob so lange zappeln ließ? Das ist eine völlig menschliche Perspektive. Nein, er musste durch diese Engstelle durchgehen, er musste dieses fragende Ringen haben, er musste das in sich tragen, das war unglaublich wichtig. Ohne Kampf keine Überwindung. Gott möchte diesen Kampf, aber dieser Kampf ist, wie ich gestern gesagt habe, kein Selbstzweck, sondern dient dieser Reifung und diesem Ziel der Frucht und dass Gott die Ehre bekommt. Und auch kein Überwinden ohne Gebet. Sagen Sie ja, wo ist denn Hiob? Wo ist denn im Hiob das Gebet? Ja, ganz genau betrachtet, wem sagte dann Hiob alles, was er sagte? Sagte er es seinen Freunden? Letztlich sagte er es doch ihm. Eigentlich war es ein Ringen vor anderen, aber eigentlich vor seinem Gott. Ohne Überwinden, kein Überwinden ohne Gebet. Also Schmerz hat einen Platz in unserem Leben. Wir leiden mit anderen mit und sündigen dabei. Wir wollen Dinge, die Gott anders will und oft kommt unser Eigenwille uns noch dazu in die Quere. Das Ziel ist wahre Demut, dass wir ihm den Platz geben, der ihm gebührt. Ohne Kampf keine Überwindung und keine Überwindung ohne Gebet. Und das Vorbild dafür ist im positiven, im vollendeten Sinne Jesus Christus. Er hat für uns gelitten und wir sollen in seinen Fußstapfen nachfolgen und er hat uns gnädigerweise dieses Buch Hiob geschenkt, das uns hilft, in diesem täglichen Leben, in diesem Schritt für Schritt, in diesem Ringen, in diesem Auf und Ab, eigentlich kann man sagen, es ist eigentlich ein Companion, es ist ein Wegbegleiter, nicht für Philosophen nur oder nur für Gebildete oder nur für Literaturangefressene, sondern für dich und für mich. Lass uns Danke sagen für dieses Buch. Vater, wir danken dir für dieses herrliche Buch Hiob, dass du uns mitnimmst in eine Grundfrage unserer Zeit. Die Philosophen zerbrechen sich den Kopf darüber, wie kann Gott gerecht sein und Leiden zulassen? Alle diese Fragen. Weil wenn er Leiden zulässt, dann ist er ohnmächtig. Oder wenn er allmächtig ist, ist er brutal. Oder was auch immer. Alle diese Varianten seit der Aufklärung. Aber du weißt auch ganz genau, wer jetzt und heute und hier oder morgen in wirklichen Leiden ist. Und so bitten wir, dass wir nicht zu leidigen Tröstern werden, sondern einander zu Christus führen, der für uns gelitten hat. Wir danken dir für diesen Tag und bitten dich um deinen Segen jetzt auch für den Rest und danke, dass du uns versorgst. Versorgst mit Essen für die Seele. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund hervorgeht. Es ist unser Leben und ich bitte dich, dass dieses Wort für uns Leben wird, dass es keine tote Sache ist, sondern zum Leben erweckt wird durch deinen Heiligen Geist.